Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Hab ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um ein Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse handelt. Um deine Daten musst du dir übrigens keine Sorgen machen. Dank eines 3-Stufen-Sicherheitskonzeptes sind sie bestmöglich geschützt. Niemand außer dir kann deine Daten bei Finanzguru sehen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen, wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste, mit meinem Code MORD3 kannst du als Neukundin oder Neukunde Finanzguru Plus 3 Monate statt nur 7 Tage kostenlos testen. Einfach die App downloaden, dein Konto verknüpfen und im Reiter Mehr meinen Gutscheincode MORD3 einlösen. Warte aber nicht zu lange, denn der Code MORD3 ist nur 30 Tage lang gültig. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. Heute habe ich einen Fall für dich vorbereitet, bei dem ich mir fast zu 100% sicher bin, dass du von dem Verbrechen noch nie etwas gehört hast. Zumindest in keinem True Crime Podcast. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Für die Recherche zu meinem aktuellen Skript habe ich das neue Buch von Frank Kreisler »Lügen bis das Fallbeil fällt – True Crime Sachsen«, das dieses Jahr beim MDV erschienen ist, genutzt und das mir der Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. In seinem aktuellen Werk hat Frank Kreisler 10 Kriminalfälle literarisch aufgearbeitet, die sich zwischen 1903 und 1974 in Sachsen zugetragen haben. Und ich kann mir wirklich überhaupt nicht vorstellen, wie viel Arbeit in diesen 10 Texten stecken muss, denn Frank Kreisler nutzt unter anderem diverse Stadtarchive für seine Recherchen. Bei manchen Texten gibt es sogar Abbildungen, die Frank Kreisler in den jeweiligen Kriminalakten gefunden hat. Ich habe das Buch Wand an Wand mit einer Leiche von Frank Kreisler schon wirklich gerne gelesen und auch die aktuelle Neuerscheinung Lügen bis das Fallbeil fällt kann ich dir wirklich empfehlen. Vor allem, wenn du es magst, Kurzgeschichten über gut recherchierte Kriminalfälle zu lesen, die würde Frank Kreisler sich nicht die Mühe machen, seine Freizeit in den Stadtarchiven der Städte zu verbringen, in Vergessenheit geraten würden. So, aber genug der Vorplänkelei. Wir beide starten jetzt mit dem Fall. Der aktuelle Fall führt uns beide zurück in das Jahr 1974.
Wir befinden uns in der Stadt Zwickau, gelegen in Sachsen, zu jener Zeit Teil der DDR. Der 12. Januar 1974 ist ein Samstag. Für Friedrich Stanzmann tut das allerdings nichts zur Sache. Der Wecker des Rentners klingelt jeden Tag um 6 Uhr in der Früh. So auch heute. Wie jeden Morgen, wenn der 72-Jährige aus dem kleinen Schlafzimmer schleicht und die Tür hinter sich sachte ins Schloss zieht, schlummert seine Frau noch friedlich vor sich her. Auf leisen Sohlen schleicht er in die nur 16 Quadratmeter große Wohnküche, in der er und die 78-jährige Hildegard sich die meiste Zeit des Tages aufhalten. Bis zum Nachmittag des 12. Januar ist es für das Ehepaar, das bereits seit 52 Jahren verheiratet ist, ein ganz gewöhnlicher Samstag. Bis Friedrich den Notarzt alarmiert, der gegen 16 Uhr in der bescheidenen Bleibe der Stanzmanns eintrifft. Auf dem Sofa findet der Mediziner die leblose Hildegard vor. Doch jede Hilfe kommt für die Frau zu spät. Der Notarzt kann nur noch den Tod der 78-Jährigen feststellen. Es scheint, als habe sich Folgendes zugetragen. Nachdem Friedrich, wie jeden Morgen, den Ofen in der Küche beheizt und das Frühstück für sich und seine Frau hergerichtet hatte, ging er in das Schlafzimmer und weckte Hildegard. Im Gegensatz zu Friedrich, der körperlich noch sehr fit ist, litt die 78-Jährige unter anderem aufgrund von Thrombosen in beiden Beinen an einer Gehbehinderung. Zudem war sie kleiner und deutlich schwerer als Friedrich, sodass es für den Rentner jeden Tag eine Herausforderung war, Hildegard vom Ehebett zum Sofa zu bugsieren. Die Frau, aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr in der Lage, sich selbst frische Kleidung anzuziehen, verbrachte die Tage zumeist in ihrem Nachthemd, das nur selten gewechselt wurde, unter einer Decke auf dem Sofa. Eine zusätzliche Belastung für Friedrich war die Tatsache, dass Hildegard sich nicht damit abfinden konnte, dass ihre Beine ihr den Dienst versagten. Immerzu versuchte die alte Dame vom Sofa aufzustehen. Dabei brachen ihr regelmäßig die Beine weg und sie stürzte zu Boden. Für Friedrich war es jedes Mal ein unermesslicher Kraftakt, die 78-Jährige aufzusetzen und sie wieder auf das Sofa zu verfrachten. Dennoch versuchte Hildegard regelmäßig, sich ein bisschen Mobilität zurückzuerkämpfen. So auch an jenem 12. Januar 1974. Während Friedrich gegen 13 Uhr am Herd an den brutzelnden Pfannen stand, um für sich und seine Ehefrau das Mittagessen zuzubereiten, entging ihm, dass Hildegard sich von dem Sofa hochgehievt hatte und versuchte, sich auf einen Stuhl an den kleinen Küchentisch zu setzen. Dabei stürzte sie so unglücklich, dass sie mit ihrem Kopf auf den harten Gummipuffer für die Klotür krachte, der fest im Boden verankert war und nicht nachgab. Reglos blieb die 78-Jährige liegen. Der Notarzt notiert, dass der Tod vor etwa einer Stunde, also gegen 15 Uhr, eingetreten sein muss. Zudem diagnostiziert der Mediziner einen Schädelbasisbruch. Die Todesursache, so glaubt er, ist eine Hirnblutung infolge des heftigen Sturzes. Wie in solchen Fällen üblich, informiert der Notarzt die Polizei. Gegen 18.30 Uhr treffen die Beamten in der kleinen Wohnung der Stanzmanns ein. Sie lassen ihre Blicke durch die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung schweifen, doch es fällt ihnen nichts auf, das ihnen verdächtig vorkommt. Die Polizisten wollen sich den Ablauf des Unglücks von Friedrich schildern lassen. Doch der 72-Jährige steht, unter dem Eindruck des schrecklichen Geschehens, völlig neben sich. Deshalb beschließen die Beamten, den Rentner für heute in Ruhe zu lassen und ihn in den kommenden Tagen zum Ableben seiner Frau zu befragen. Die Polizisten sehen in Anbetracht der Umstände keinen Grund zur Eile. Nachdem der Notarzt den Totenschein ausgestellt hat, wird eine sogenannte Verwaltungssektion veranlasst, die vorgeschrieben ist, wenn ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen ist oder wenn die Todesursache unklar ist. Die Fälle, in denen eine Verwaltungssektion durchgeführt wird, sind für die Staatsanwaltschaft zunächst nicht von Interesse. Das kann sich allerdings ändern, je nachdem, zu welchem Ergebnis der Obduzent kommt. Am Abend des 12. Januar 1974 wird es dann ganz still in der Wohnung von Friedrich. Und das soll die kommenden 3 Tage auch so bleiben. Notarzt und Polizei sind gegangen. Hildegard haben sie mitgenommen. Am Dienstag, den 15. Januar, haben die Beamten den Rentner für 10 Uhr auf die Polizeidienststelle einbestellt. Vielleicht, so ihre Hoffnung, hat sich der Witwer dann so weit gesammelt, dass er ihnen in allen Einzelheiten schildern kann, was sich am Tag von Hildegards Tod in der 16 Quadratmeter kleinen Wohnküche abgespielt hatte. Am Dienstag, den 15. Januar 1974, klingelt um 9.45 Uhr, eine Viertelstunde bevor die Beamten Friedrich zur Befragung erwarten, das Telefon auf der Zwickauer Polizeidienststelle. Am anderen Ende der Leitung meldet sich der Pathologe mit einer Nachricht, die aus dem scheinbar harmlosen, wenn auch tragischen Unglücksfall ein Tötungsdelikt macht. Der Beamte, der den Anruf entgegengenommen hat, macht sich daraufhin sofort auf den Weg zu dem Obduzenten. Zuvor aber instruiert er seine Kollegen, dass sie, sollte Friedrich derweil auf der Dienststelle auftauchen, den alten Mann vorerst nach Hause schicken und ihm sagen sollen, dass die Beamten sich bei ihm melden würden. Im Institut für Pathologie angekommen, berichtet der Obduzent dem Beamten, dass er bei der toten Hildegard weder einen Schädelbasisbruch noch eine Hirnblutung habe feststellen können. Dafür hat er am Hals der 78-Jährigen eindeutige Würgemale entdeckt. Zudem ist das Zungenbein gebrochen und auch der Kehlkopf der Frau weist an mehreren Stellen Frakturen auf. Weitere Hinweise auf ein Gewaltverbrechen sind zahllose Hämatome im Gesicht und an den Beinen von Hildegard. Ausreichende Gründe, um nun eine Gerichtssektion zu veranlassen. Gegen 12.45 Uhr klingelt es an der Tür von Friedrich. Als der 72-Jährige die Tür öffnet, blickt er in die Gesichter zweier Kriminalbeamter. Freundlich bittet er die beiden Männer herein. Während sie Friedrich erzählen, warum sie da sind, sitzt der Witwer ruhig am Küchentisch und schnabuliert seine zuvor geschmierten Brote. Die Kriminalbeamten können Friedrich auch nicht aus der Ruhe bringen, als sie ihn bitten, sie auf das Volkspolizeikreisamt zu begleiten. Während sich das Trio auf den Weg macht, holt einer ihrer Kollegen Erkundigungen über das Ehepaar Stanzmann und dem Tattag bei den Nachbarn ein. Auf der Dienststelle angekommen, befragen die Kriminalbeamten den Witwer zunächst zu seiner Lebensgeschichte und den Umständen, unter denen das Ehepaar zusammengelebt hatte. Bereitwillig erzählt Friedrich, dass er und Hildegard sich 1922 das Jawort gegeben hatten. Friedrich, der keinen Beruf erlernt hatte, arbeitete seit 1920 auf dem Bau und von 1945 bis 1960 als Bergmann. Seither war er im Ruhestand. Er und Hildegard, die seit der Ehe mit Friedrich Hausfrau gewesen war, lebten von seiner Rente, die monatlich 255 Mark betrug. 6,50 Mark ging dafür für die Miete ihrer Mini-Wohnung drauf. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, die sie aber überlebt hatten. Ihr Sohn war im Zweiten Weltkrieg gefallen und ihre Tochter starb 1968 im Alter von nur 37 Jahren. Hildegard brachte seinerzeit noch einen Sohn mit in die Ehe. Ob der aber zum Zeitpunkt ihres Todes noch lebte, ist nicht bekannt. Friedrich erzählt weiter, dass er Hildegard noch bis zum frühen Herbst des vorherigen Jahres mit dem Rollstuhl an der frischen Luft umhergeschoben habe. Doch dann verschlechterte sich der Gesundheitszustand der 78-Jährigen so rapide, dass sie nicht mal mehr in der Lage war, kurze Strecken, zum Beispiel von der Wohnung auf die Straße zu gehen. Auch ein Krückstock war ihr keine Hilfe mehr. Seitdem hatte sie das Haus nicht mehr verlassen. Hildegard baute immer weiter ab, litt jeden Tag unter großen Schmerzen und wurde zum Pflegefall. Friedrich versorgte seine Frau fortan und kümmerte sich um den Haushalt. Zuvor hätten sie eine harmonische Ehe geführt, doch nachdem Hildegard so schwer krank wurde, ging es auch mit ihrer Beziehung bergab. Als die Kriminalbeamten Friedrich auf den 12. Januar 1974 ansprechen, sagt der Witwer, dass es ein ganz gewöhnlicher Tag gewesen sei. Er sei aufgestanden, habe den Ofen beheizt und das Frühstück zubereitet, um im Anschluss Hildegard zu wecken und sie auf das Sofa umzubetten. Darauf hingewiesen, dass eine Nachbarin um kurz vor 7 Uhr am Morgen aus der Wohnung der Stanzmanns ein lautes Krachen gehört haben will, entgegnet Friedrich, dass das laute Geräusch von einem Stuhl verursacht wurde, der umgefallen sei. Zwischen 11 und 12 Uhr will ein Nachbar ein durchdringendes Jammern, gefolgt von einem gebrüllten »Los, steh auf!« gehört haben, halten die Kriminalbeamten dem Witwer vor. Friedrich bestreitet, das zu Hildegard gesagt zu haben. Gegen 13 Uhr habe die 78-Jährige dann versucht, vom Sofa aufzustehen und sei gestürzt, berichtet der Witwer unbeirrt weiter. Er habe seiner Frau dann aufgeholfen und sie wieder auf die Couch gelegt. Sie habe nach Luft geschnappt und Schmerzlaute von sich gegeben. Friedrich selbst sei von der Aktion sehr erschöpft gewesen und setzte sich neben Hildegard. Und plötzlich überkam den 72-Jährigen das Gefühl purer Verzweiflung und lähmende Überforderung. Was sollte er bloß mit Hildegard machen? Die Frau schien sich so zu quälen. Von der Hildegard, die er einst so sehr liebte und verehrte, war nichts mehr übrig. Er legte der 78-Jährigen seine knochige Hand an den Hals und drückte zu. Dann ließ er wieder los. Friedrich scheute sich davor, seine Ehefrau zu töten. Dann war er wieder fest entschlossen, sie von ihren Qualen und sich von den Leiden der Pflege zu befreien und drückte wieder zu. Eine halbe Stunde ging das so, bis Hildegard ihren letzten Atemzug nahm. Als Motiv gibt Friedrich an, dass er seine Ehefrau von ihren Schmerzen habe befreien wollen. Es ist gegen 18.20 Uhr, als die Kriminalbeamten dem Rentner Handschellen anlegen und ihn in Untersuchungshaft nehmen. Dann machen sich die Kriminalisten daran, das Geständnis von Friedrich mit der Spurenlage in der Wohnung des Ehepaares zu untermauern. Die Beamten sind sich unsicher, ob ihnen das gelingen wird. Immerhin hatte der Rentner 3 Tage Zeit gehabt, den Tatort zu verändern. Einen Tag nach der Festnahme von Friedrich betritt der Polizist, der am 12. Januar als erster vor Ort gewesen war, die kleine Wohnung der älteren Herrschaften. Er schaut sich gründlich um und stellt fest, dass der 72-Jährige, so wie er es während seiner Befragung beteuerte, nichts in den Räumen verändert hatte. Unterdessen erreicht die Kriminalpolizei der Bericht des Rechtsmediziners. Er dokumentiert großflächige Verletzungen im Gesicht der Toten, ihr linkes Auge ist infolge von Gewalteinwirkungen zugeschwollen. An den Halsseiten beschreibt der Experte eindrückliche Würgemale mit kraterartigen Wunden. An der rechten Wade von Hildegard und am Fußknöchel hatten sich großflächige Hämatome ausgebildet. Die Verletzungen, so der Rechtsmediziner, deuten auf massive Gewalteinwirkung hin. Und das widerspricht dem Geständnis von Friedrich. Die Kriminalbeamten lassen den Rentner aus seiner kargen Zelle nochmals zur Befragung auf die Dienststelle bringen. Auf die Hämatome angesprochen und mit der nachgeschobenen Frage, ob der 72-Jährige Hildegard geschlagen habe, verneint der Witwer energisch. Doch damit geben sich die Beamten nicht zufrieden. Sie wollen eine Erklärung von Friedrich, wie die zahlreichen blauen Flecke am Körper seiner toten Frau entstanden waren. Der Witwer holt tief Luft, seufzt schwer und beginnt zu erzählen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Kriminalisten offenbar noch nicht gefragt, wie die 78-Jährige, nachdem sie mit dem Schädel auf den Gummipuffer der Klotür gekracht und reglos bäuchlings liegen geblieben war, wieder auf das Sofa gekommen war, das immerhin einige Meter vom Ort des Sturzes entfernt war. Friedrich liefert ihnen jetzt ungefragt die Erklärung dafür. Nach dem Sturz habe er Tisch und Stühle im Raum zur Seite geschoben, um den Weg frei zu machen, damit er Hildegard wieder zum Sofa schaffen konnte. Selbst aufstehen und laufen sei für seine Frau ja nicht mehr möglich gewesen, also habe er sie an ihrem rechten Knöchel gepackt und sie bäuchlings über den harten Boden geschleift. Wenn er während der Prozedur abrutschte, habe er kräftig an ihrem Knöchel nachgefasst. Jedes Mal, wenn er an ihrem Knöchel riss, sei der Kopf seiner Frau auf dem Dielenboden aufgeschlagen. Auch krachte sie, während Friedrich an ihr zerrte, gegen verschiedene Möbelstücke, die im Weg waren. Mit den Angaben von Friedrich lassen sich die massiven Hämatome am Körper von Hildegard jetzt zumindest erklären. Als Friedrich durch die Anstrengung ganz außer Atem endlich mit ihr an der Couch angekommen war, nahm er seine letzten Kräfte zusammen und hiefte Hildegard auf das Sofa. Als seine Frau endlich wieder auf der Couch lag, fielen Friedrich die Blessuren auf, die er der 78-Jährigen bei seinem ruppigen Vorgehen zugefügt hatte. Erschöpft und resigniert setzte er sich neben sie und fasste den Entschluss, der Quälerei ein Ende zu setzen. Den Rest, so sagt der Witwer mit leiser Stimme, würden die Kriminalbeamten ja kennen. Die Staatsanwaltschaft ordnet an, dass Friedrich vor Prozessbeginn psychiatrisch begutachtet werden soll. Der Experte soll den Geisteszustand des Mannes beurteilen und einschätzen, ob der 72-Jährige während der Tötung von Hildegard zurechnungsfähig gewesen war. Zu diesem Zweck verbringt Friedrich im März 1974 fast 2 Wochen in einer Spezialabteilung der Gerichtspsychiatrie für Untersuchungsgefangene an der Medizinischen Akademie Karl Gustav Carus in Dresden, rund 90 Kilometer von Zwickau entfernt. Der 72-Jährige, zu dieser Zeit der älteste Patient in der Abteilung, bleibt lieber für sich und sucht keinen Kontakt zu seinen Mitpatienten. Dem Psychiater gegenüber äußert der Rentner, dass er gar nicht genau gewusst habe, an welchen Erkrankungen Hildegard gelitten habe. Sie sei mal an der Galle operiert worden und hatte eine Gehbehinderung, vielleicht, so glaubt er, wegen ihrer Durchblutungsstörung. Auch wenn es für den Rentner ein Kraftakt gewesen war, sich um seine pflegebedürftige Frau zu kümmern, habe er bis zum 12. Januar 1974 nie den Wunsch verspürt, Hildegard loszuwerden. Friedrich räumt gegenüber dem Psychiater aber ein, dass er der Situation zu Hause manchmal überdrüssig wurde. Alles habe nach dem Kopf von Hildegard gehen müssen, sagt der Witwer. Deshalb habe er manchmal auch ein grobes Wort ihr gegenüber verloren. Doch der Rentner bestreitet weiter vehement, seine Ehefrau geschlagen zu haben. Reue für die Tötung von Hildegard scheint Friedrich nicht zu empfinden. Er behauptet, dass er doch eigentlich gar nichts Schlimmes getan habe. Die körperliche Untersuchung des 72-Jährigen ergibt einen altersentsprechenden Befund, darunter zum Beispiel eine leichte Verkalkung der Blutgefäße und eine mittelschwere Schädigung seines Herzmuskels. Auf dem rechten Auge ist der Mann blind. Auffällig hingegen ist, dass sein Gehirn überdurchschnittlich wenig Volumen aufweist. Allerdings, so ist dem Gutachten zu entnehmen, ohne dass diese Auffälligkeit gravierende Auswirkungen auf das Wesen oder die Persönlichkeit des Rentners habe. Auch eine Demenzerkrankung können die Ärzte ausschließen. Wahrnehmung und Orientierung sind bei Friedrich unauffällig. Das Gutachten hält allerdings fest, dass das verminderte Gehirnvolumen ursächlich dafür ist, dass Friedrich emotional nicht ansprechbar und sein Kritikvermögen reduziert ist. Strafrechtlich ist somit eine leichte Form, Zitat, krankhafter Störungen seiner Geistestätigkeit zu berücksichtigen. Der psychiatrische Gutachter kommt zu der Einschätzung, dass Friedrich ohne die belastenden Krankheiten, die Hildegard zu einem Pflegefall gemacht hatten, keine Einschränkungen in seinem Denk- und Handlungsvermögen gehabt hätte. Doch die belastende Situation mit seiner Ehefrau hatte seine Denk- und Handlungsfähigkeit reduziert. Nach den Gesprächen mit Friedrich kommt der Experte zu der Einschätzung, dass der Rentner seine Ehefrau vorsätzlich getötet hatte, um sie von ihren Qualen zu erlösen, mit deren Auswirkungen auf den Alltag des Ehepaares er nicht umzugehen wusste. Die Staatsanwaltschaft erhebt daraufhin Anklage gegen Friedrich wegen Mordes bei verminderter Zurechnungsfähigkeit. Am 20. Mai 1974, 4 Monate nach der Tötung von Hildegard, muss sich Friedrich für sein Verbrechen vor einem Gericht in Zwickau verantworten. Die Verhandlung gegen den Rentner dauert keine 1,5 Stunden. Das letzte Wort hat der Angeklagte. Friedrich sagt, ich kann nichts weiter dazu sagen, ich möchte bald nach Hause. Anzeichen von Schuld oder Reue kann keiner der Prozessbeteiligten bei dem Mann erkennen. Sowohl Ankläger als auch Verteidiger beantragen, dass der Rentner in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden soll. 3 Tage nach der Verhandlung verkündet der Richter das Urteil. Er kommt den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung nach. Der Vorsitzende betont, dass das milde Urteil gerechtfertigt sei, weil der Angeklagte tatsächlich aus keinem anderen Motiv heraus gehandelt habe, als seine Ehefrau von ihren Schmerzen zu befreien, was natürlich verboten und damit zu bestrafen ist. Die Unterbringung des Verurteilten in einem Fachkrankenhaus diene auch zu seinem eigenen Schutz. Der Richter geht davon aus, dass sich der 72-Jährige nach solch einer schweren Tat nicht mehr in seinem gewohnten Umfeld zurechtfinden würde. Zudem bestünde die Gefahr, dass er zum Beispiel von Nachbarn und Bekannten wegen der Ermordung von Hildegard geächtet werden würde. Auch ist zu befürchten, dass der alte Mann aufgrund der allgemeinen Umstände vereinsame. Friedrich bekommt einen Platz in einem vogtländischen Fachkrankenhaus. Es ist ein trüber, grauer Novembertag im Jahr 1979, als der mittlerweile 77-Jährige für immer seine Augen schließt und seine letzte Reise antritt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.